Und das dann vielleicht noch ein Bruder mit uns betet. Offenbarung, der letzte Vers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Das ist das, was wir erfahren haben, wenn wir Heilige sind. Das heißt, gerettet sind. Denn die Errettung, die erfolgt völlig aus Gnade. Es geht uns also alle etwas an und wir freuen uns darüber. Jetzt lese ich noch eine Stelle vor aus dem Kapitel 22 der Offenbarung. Ihr könnt mich ja korrigieren. Und der Geist und der Pastor sagen, komm. Ach nee, Entschuldigung. Der Geist und der Theologe sagen, komm. Oder der Geist und der Älteste sagen, komm. Könnte es noch weitergehen? Der Geist und der Missionar sagen, komm. Nein, hier steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. So, wer gehört zur Braut? Nicht unbedingt die, die ich aufgezählt habe, aber die, die ich am Anfang gelesen habe, die Heiligen. Die, die aus Gnade gerettet sind. Ihr versteht, was ich sagen will. Mission geht uns alle etwas an, ist Auftrag für die Gemeinde. Hier in dieser Welt, im Himmel gibt es keine Mission mehr in dem Sinne. Das sind nur Errettete. Hier auf der Erde gibt es auch Orte, da sollte man nicht missionieren. Also wir machen ja Verteileinsätze. Und da fahren wir manchmal so einen Friedhof vorbei und dann sage ich, also da braucht ihr jetzt nicht mehr hinzugehen. Das ist zu spät. Dann habe ich noch eine Bibelstelle aus den Sprüchen. Sprüche 24. Und ich schließe gerade an den Vers, an einen der Verse, den vorhin der Benedikt gelesen hat, wo er gelesen hat, zeigst du dich schlaff am Tage der Drangsal, so ist deine Kraft gering. Und dann geht das weiter. Errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Würgung, also zur Tötung, hinwanken, oh, halte sie zurück. Wenn du sprichst, siehe, wir wussten nichts davon. Wird nicht er, der die Herzen wägt, es merken? Und er, der auf deine Seele Acht hat, es wissen? Ich will hier stoppen. Wir sind in den letzten Jahren einmal im Jahr nach Pakistan geflogen, für ein paar Wochen. Ich kann mich noch gut erinnern, also in dem Jahr, wo es um den Karikaturstreit ging, wir fliegen immer im Februar, spätestens im März hin, wegen den Temperaturen und der Möglichkeiten, sich im Lande zu bewegen. Und ja, Karikaturstreit, da überlegt man sich schon. Da waren Demonstrationen, Unruhen auf der Straße, all diese Dinge. Ja, hier steht, errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Würgung hinwanken. Dann habe ich jetzt noch eins. Ich schwenke mal jetzt kurz hier nach Deutschland, ganz aktuell. Da sind die Hells Bells unterwegs, besser gesagt AC/DC, Rockband. Sehr bekannt. Viele Leute gehen hin. Jetzt habe ich euch eine Einladung zu geben, die ihr auch gerne weitergeben könnt. Aber ihr habt ja gehört, die vorangehen, das sind uns Beste. Die haben dann die meisten Leute, die vielleicht auch Mut gewinnen. Nee, am 13.05. im Zentralstadion in Leipzig, kennen von euch ja schon einige, die haben Fußball geguckt. Ich ich kenne es vom eigenen Erleben, weil ich dort aufgewachsen bin. Also dort werden wir am 13.05. hinfahren und dann müssen wir ja durchs Frankenland fahren. Wenn da jemand mit möchte, kann er sich an mich wenden und mir das sagen. Aber ich sage gleich, du hast dann eine ganz kurze Nacht vor dir. Denn du wirst vielleicht nachts um 3 zurück sein. Und wir verteilen direkt am Stadion Bücher, die wir in München aufgelegt haben. Direkt diese Rockband betreffend mit einer evangelistischen Botschaft, mit Zeugnissen. Das Buch ist geschrieben vom Andreas Alt, der in meiner Gemeinde in Aichach ist, da komme ich her. Ich selber, ja, ich bin seit 85 im vollzeitlichen Dienst, zwar als Gemeindegründungs- und Aufbauarbeit und jetzt seit Mitte der 90er oder der zweiten Hälfte der 90er Jahre bin ich jetzt mehr im Reisedienst, deswegen, also waren vorher schon einige Länder, aber das hat sich dann noch vermehrt, dass ich mit dem Evangelium das Vorrecht hatte, in ja, 50 Länder dieser Welt gekommen zu sein. Aber das waren oft Reisen, wo ich nichts gesehen habe, außer die Geschwister und das Seminar und was wir da getan haben. Also, ja, das ist natürlich auch in Teams, dass wir Einsätze machen, besonders hier in Europa natürlich. Pakistan, ich will noch ein paar Daten über, oder ein paar Informationen über dieses Land geben. Da, wo der rote Pfeil ist, es ist Asien und Pakistan, Indien, Bangladesch, was mal früher bis 1971 Ostpakistan war, ist auch ein ganz islamisches Land, Nepal, Bhutan, Sikkim, unten noch die Malediven und Sri Lanka, früher Ceylon genannt, das nennt man Südasien. Weiter oben dran ist dann Zentralasien. In diesem Gebiet wohnt ein Drittel der Menschheit. Indien alleine wird China überholen in den nächsten Jahrzehnten, was die Zahl der Menschen betrifft. Ist aber viel kleiner wie China. Auch wenn hier die Maßstäbe nicht so ganz stimmen. Also dieses Gebiet ist Missionsland, bis der Herr wiederkommt. Ganz sicher. Jetzt Pakistan ist ein künstlicher Staat eigentlich. Er ist entstanden am Ende, als das britische Kolonialreich sich auflöste. 1947 sind sie in die Freiheit entlassen worden. Und das fing gleich an mit Millionen von Toten. Denn in diesem Hindustan oder dem britischen Vizekönigreich, da leben viele Völker und da sind verschiedene Religionen durcheinander gemischt. Und als dieses Land entstanden ist, dann war das so, da wohnten zu diesem Zeitpunkt ungefähr 10% der Bevölkerung waren Hindus, vielleicht sogar 15%. Die Zahlen schwanken. Dann gibt es eine christliche Minderheit und der Rest waren Moslems. Im Rest Indien, kann man sagen, ist es umgekehrt. Leben jetzt über 100, man spricht auch von mehr, Moslems, mitten der Hindus, vor allen Dingen im Norden. Und dann gibt es noch die Buddhisten, aber das spielt jetzt in Pakistan nicht so viel eine Rolle, außer dass da so Kulturdenkmäler religiöse sind, die dann manchmal auch zerstört werden, aber das ist nicht unser Problem. So, was geschah damals? Nun, man war dabei, übrigens auch Mahatma Gandhi, er war mit federführend, dass das geschehen ist, durch sein Verhalten, dass da ein islamischer Staat entstehen sollte, während in Indien war es eine Demokratie, es wurde kein hinduistischer Staat, nicht offiziell.
Dann sind die Menschen, die Hindus waren, die sind nach Indien gegangen und viele Moslems sind umgezogen nach Pakistan, nach Bangladesch, vor allen Dingen die Bengalen und nach Pakistan, dem heutigen Pakistan. Und das wurde eine islamische Republik. Und wenn die gefahren sind mit den Zügen, die Züge sind losgefahren und dann ist sehr oft gewesen, dass die Züge am Bahnhof in Pakistan oder in Indien angekommen sind, voll mit toten Moslems oder toten Hindus. Sogar der Lokführer war manchmal tot. Das Blut ist rausgeflossen. Also so viel zum friedlichen Hinduismus und zum hoffnungsvoll friedlichen Islam. In der Praxis. Ich spreche hier nur über geschichtliche Fakten. Es ist nicht so, dass ich jemanden diskriminiere. Aber das ist die Situation, und da kann man verstehen, dass in den drei Kriegen, die inzwischen dann noch stattgefunden haben, zwischen Indien und Pakistan, wiederum mindestens 3 Millionen Tote gegeben hat. Und zum Beispiel Präsident Clinton hat, also noch Präsident war, hat gesagt, Kaschmir-Konflikt, da geht es um den Kaschmir, um Teile des Punjab. Es gibt die Provinz Punjab in Indien und es gibt die Provinz Punjab in Pakistan. Das ist der schwierigste Problemkreis auf der ganzen Welt, sogar noch vor dem Nahen Osten. Was mache ich mit dem? Ach so. Ja. Man sieht's doch, oder? Ja gut, danke. Also hier ist Bangladesch, das ist ein kleines Land, aber voller Menschen, 200 Millionen. Indien, ja, 1,2, 1,3 Millionen. Da ist Ceylon, hier die Malediven, also die kann man so nicht darstellen. Das ist Pakistan. Hier ist Afghanistan. Weiter oben ist Tadschikistan, auch ein vorwiegend muslimisches Land, aber ganz anders geführt. Ich bin zweimal dort gewesen, bei Geschwistern. China, wobei hier die Uiguren sind, das ist auch mehr muslimisch. Ja, ich denke, das ist der, die Umgebung. Und vielleicht noch hier rüber, da ist dann Arabien, ne? Das Meer, die arabische See liegt dazwischen. Und das ist der Iran. Ja, dieses Land hat 160 bis 170 Millionen Einwohner. Das ist doppelt so viel wie Deutschland. Es unterteilt sich in 4 Provinzen. Kannst du vielleicht umschalten, ja? 4 Provinzen. Ich fange vielleicht mal oben an. Das ist Northwest Frontier. Und hier an der Grenze entlang, das sind diese bis hier runter Baluchistan. Das ist Waziristan und das ist das Gebiet, wo die Taliban herrschen bzw. versuchen, die Herrschaft zu übernehmen. Das ist Schmuggelgebiet. Quetta ist die Schmuggelhauptstadt der Welt, sagt man. Kriegst du alles und ganz billig. Aber deswegen waren wir nicht dort, ich sowieso nicht. Das ist die Hauptstadt Peshawar. Hier leben 15% der Bevölkerung Pakistans und vorwiegend die Paschtunen als Hauptvolk. Dieses Land hat viele Sprachen. Es hat eine eigentlich künstlich geschaffene Sprache, Urdu. In Indien ist es Hindi. Das ist dieselbe Sprache, nur anderes Schriftbild ist da entwickelt worden. Aber da sind die Paschtunen. Die sprechen wieder ihre eigene Sprache, es sind auch Bergvölker hier oben, das müssen wir uns, da geht es in den Pamir hinein, beziehungsweise Hindukusch und dann hier rüber Himalaya-Berge. Also da ist es sehr hoch, hier ist der Khyber-Pass, ist vielleicht einigen bekannt, rüber nach Afghanistan. Und dieses Land ist eigentlich so, wie man im Englischen sagt, the stronghold, also der Hauptstützpunkt dessen, wo der Terrorismus herkommt, beziehungsweise die eben ganz Pakistan zu einem Taliban-Land machen wollen. Und in der Hauptsache sind da die Pashtunen. Und jetzt sage ich euch etwas. In der Pashtunensprache, da findet man Elemente aus dem Hebräischen. Eindeutig. Und es geht halt sozusagen das Gerücht um, dass das einige der vertriebenen Stämme oder einer der vertriebenen Stämme von den Assyrern, die sind ja bis dahin gekommen, Pakistan. Aber ich gehe noch weiter. Jedenfalls, das ist also dieses gefährliche Gebiet. Wir waren eigentlich nur in einem Jahr mal dort und haben dort ein Seminar gehalten. Und jetzt geht es erstmal nicht. Und übrigens, im Moment ist da der Krieg zwischen den, der Bürgerkrieg oder wie auch immer, zwischen den Taliban und der Armee, die da jetzt angreift. Das Swat-Tal ist hier oben. Das ist ja unter Scharia gestellt worden, das islamische Gesetz. Und jetzt greifen die da, versuchen sie die Taliban wieder zurückzudrängen, nicht nur im Swat-Tal, sondern überhaupt da oben. Und Hunderttausende von Menschen, Familien sind auf der Flucht. Irren durchs Land, um dem zu entkommen irgendwie. Jetzt gerade ist diese Woche richtig losgegangen. Man spricht sogar von bis zu 1 Million Menschen. Und das ist 100 Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt, wo das geschieht. So, ich gehe noch ein bisschen weiter. Hier unten, das ist Balutschistan. Man sagt, von den Balutschen, das ist ungefähr 4-5% der Bevölkerung Pakistans, das sind ganz strenge Moslems, so wie die Pashtunen, nur nicht ganz so kriegerisch. Aber diese, da sagt man, höchstens 10 Christen gibt es unter denen. Höchstens 10. Es gibt allerdings Gemeinden, zum Beispiel in Quetta. Aber die werden dann gebildet von Leuten, die aus dem Punjab sich dort angesiedelt haben, aus irgendwelchen Gründen. Und die Christen sind oder geworden sind. Das ist vorwiegend ein menschenleeres Land, ja, Wüstenland. Und hier unten haben wir dann den Sind, diese Provinz. Das ist das, wo man sich immer so vorstellt, so von Orient und so weiter. Ich bin mal auf eine Gruppe gestoßen mit 50 Kamelen und was weiß ich, wie viel 100 Ziegen und Schafen. Ich kam mir vor, wie als wenn Abraham vorbeizieht. Ja, der hat mich da begrüßt sogar, der Clan-Chef. Die Kinder waren oben, es war gerade am Morgen, die sind gerade aufgewacht, haben sich auf dem Kamel oben die Zähne geputzt. Also das findet man dort auch. Das sind aber die reichen Nomaden. Die leben davon, dass sie ihre Tiere verkaufen und die ziehen da durch die Wüste hin und her, durchs Land. Die armen Nomaden, das sehen wir dann nachher mal ein bisschen, da sage ich noch etwas davon. Das ist das, was man hier Sinti und Roma nennt. Hier ist Karachi. Ist inzwischen 13 bis 15 Millionen Menschen leben da, ist die größte Stadt, aber es ist nicht die Hauptstadt. Es ist eine sehr gewalttätige Stadt, es sind jetzt auch wieder Unruhen mit Toten, auch Religionskonflikte und kriminelle Sachen. Also da läuft alles ab, es ist Hafenstadt. Vielleicht ein wenig das Korinth der Pakistanis, wenn man so sagen will, nicht wahr? Und hier, das ist der Punjab. Also hier wohnen auch ungefähr 15% der Bevölkerung, Sindhis. Hier gibt es auch noch einige Hindu-Dörfer. Also wenn es noch Hindus gibt, dann mehr hier und Richtung Indien. Und das ist der Punjab. Da wohnen 50% der Bevölkerung, die Punjabis. Was heißt eigentlich Punjab? Punjab heißt Fünfstromland. Das ist das Land, wo Alexander der Große hingekommen ist und dann nicht mehr weitergekommen ist, weil ihm die Elefanten begegnet sind und so weiter. Dort war Stopp. Und warum heißt das Fünfstromland? Nun, der Indus, der ist jetzt hier leider nicht eingezeichnet, der kommt also hier herunter und fließt dann durchs Land. Hier im Delta endet er dann Sein Riesenfluss. Und er hat vier Flüsse, die ihm zufließen. Ströme. Und da ist ein ganz ausgeklügeltes und gutes Bewässerungssystem. Kanäle durchziehen diese eigentliche Wüste. Und so wundert relativ viele Menschen, wir werden nachher Bilder sehen, also wenn es Menschen gibt, dann in diesen Ländern, in Südasien. Und das ist eigentlich das fruchtbare Herz und das sind auch die normalerweise bestimmenden Leute. Und hier, 6% der Bevölkerung ungefähr sind Christen. Im ganzen Land gerechnet sind es 3%. Nun, was für Christen? Fragt dann mancher von uns. Und die sind nicht alle wiedergeboren, die sind nicht alle gerettet. Die leiden zwar alle und die halten auch ziemlich zusammen über die Konfessionsgrenzen hinweg. Aber sie sind Christen, die oft nicht die Botschaft wirklich hören, sondern das, was ihnen halt die anglikanische Kirche verkündigt oder wer auch immer. Es gibt viele dort. Und das ist das Besondere an Pakistan, das Christentum, ich meine, ihr habt ja hier mitgelesen, das Christentum ist natürlich für ein islamisches Land, hat es sehr viele Freiheiten. Offiziell ist Religionsfreiheit. Nur, man muss sich das natürlich vorstellen, das kann sich ganz schnell ändern. Und das ist das Interessante, oder? Ja, das, wo einen dann in die Hand des Herrn gibt. Wenn man in dieses Land geht, dann denkt man, jetzt müssten wir doch überall hier was losknallen hören. Aber das ist nicht so. Das sieht alles ganz friedlich aus. Man geht durch die Straße, man wird nicht belästigt. Aber wisst ihr, das kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Und das ist es. Aber wir sind in der Hand des Herrn. So, wenn diese Christen, wenn die angeklagt werden, wegen sogenannter Gotteslästerung oder dergleichen, es gibt dort ein Blasphemiegesetz, und da müssen nur zwei behaupten, der hat das gesagt. Da fragt keiner mehr, ob die zwei die Wahrheit sagen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Gericht werden die freigesprochen. Sie werden freigesprochen und dann gehen sie aus dem Gericht heraus und dort wartet schon der Lynchmob. Und das Gericht, das geht ihnen nichts an. Also, Religionsfreiheit, aber in Anführungsstrichen. Kann jederzeit passieren. Muss aber nicht immer passieren. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen mehr einsteigen. Ja, hier sind wir im Norden, in Mansehra. Das ist in Nordpakistan, in der Nordwestprovinz. Da sind wir vor 3 Jahren hin. Oder sind es 2? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also Benedikt hat mich eines Tages gefragt, ob ich mitkomme. Er ist schon länger hin, er ist in Pakistan zum Glauben gekommen in den 70er Jahren und wir kennen uns seit Mitte der 70er Jahre, sind gute Freunde und wir hatten schon verschiedene Anläufe genommen, dass ich mit nach Pakistan gehe, hat nie geklappt, aber dann ist es geschehen und jetzt sind wir jedes Jahr unterwegs. Und hier waren wir, um mit Brüdern aus dem ganzen Land, vorwiegend aus dem Punjab, aber bis runter nach Karachi, ein Seminar zu haben. Das war in einem ehemaligen Missionshaus mit Mauer. Dort ist alles mit Mauer, wenn man ein eigenes Haus hat. Das wurde, nachdem die Missionare weggegangen sind, Engländer, wurde das den Christen gegeben. Und sie machen dort manchmal, haben sie Freizeiten gemacht. Und wir sind dort mit den Geschwistern hin. Das sind also Älteste, Pastoren, vollzeitliche Mitarbeiter. Ja, es gibt auch Evangelisten, die speziell unter Muslims arbeiten. Und wir sind dorthin und wir haben da ein Seminar durchgeführt. Das tun wir jedes Jahr ungefähr eine knappe Woche lang, dass die kommen. Die haben dann Gemeinschaft miteinander und wir haben dann jeweils ein Thema. Und das ist sehr stärkend. Wisst ihr, wenn diese Menschen Besuch bekommen, die, die wirklich dem Herrn gehören. Das ist wie in ihrer Drangsal besuchen, in ihrer Not besuchen. Ah, ihr kommt hierher. Also ihr seid dort, ihr würdet dort sehr willkommen sein. Einfach nur aus dem Grund, sie kommen und nehmen teil an unserem Los. Und ich denke, das ist ein sehr biblischer Gedanke. Denn der Herr Jesus ist vom Himmel zur Erde gekommen, um unser Los zu teilen. Und das ist ja eigentlich Mission und der Missionsgedanke, dass wir den Herrn im Herzen haben und in Worte verkündigen. Bitte weiter. Also dieses Haus war direkt neben einer Moschee gelegen, aber wir konnten das tun, wurden immer von der Polizei bewacht, die wohnte vorne drinnen. Hier, das sind Paschtunen. Aber wir sehen nur Männer. Die Frauen sind zu Hause, die haben da in der Öffentlichkeit in diesem Land nichts zu suchen. Das ist gang und gäbe. Aber die Männer sind da, hier wird Kebab gemacht. Wir haben uns sofort eingeladen, ganz freundlich. Und so ein bisschen geredet. Der Bart ist religiöse Pflicht im Islam. Und wenn einer besonders fromm sein will, dann hat er den auf jeden Fall. Und er hat auch eine Kappe auf. Da gibt es verschiedene Arten. Weiter bitte. Hier sehe ich, sind Frauen, das habe ich vom Auto aus fotografiert. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, um nicht Gefühle zu verletzen oder irgendwelche Dinge heraufzubeschwören. Wir sehen hier die verschiedenen Arten des Schleiers, nicht wahr? Also da sieht man das Gesicht noch, da beim Chador sieht man fast nichts mehr. Manchmal sieht man noch die Augen, manchmal gar nichts. Ja, die sind am Einkaufen, dann können sie mal, dann sind sie draußen. Und dann geht's wieder nach Hause in ihr Reich. Bitte weiter. Unsere Gastgemeinde in Rawalpindi, die Emmanuel Church. Schaut, da ist das Kreuz. Das ist ein Muslimviertel, wo wir da immer zu Gast sind. Die haben vor 30 Jahren ungefähr angefangen, da sind sie dorthin gekommen, aus dem Punjab, aus einem christlichen Dorf und haben mit Hausgemeinde angefangen und dann haben sie, es ist gewachsen und dann haben sie das aufgebaut. Die meisten Leute, die da sich bekehren, die kommen aus dem Namen Christentum, aber sind auch immer Moslems dabei. Das ist durchaus möglich. Ja, hier, das war damals unser Auto. Stammte aus den 60er Jahren von irgendeiner englischen Missionsgesellschaft. Den haben wir jetzt glücklicherweise auch durch Gaben ersetzen können mit einem 17 Jahre alten Mitsubishi Pajero Jeep. Weiter. Unsere Gastgeber. Also zu dieser Gemeinde gehören inzwischen 200 Geschwister ungefähr und hat viele Tochtergemeinden gebildet. Hier, das ist der Gründer oder der Mitbegründer der Gemeinde, der da aus dem Dorf kam mit seiner Familie, damals sein Sohn hier, der war natürlich erst als Teenager da, das ist Samuel, das ist wiederum sein Sohn Robin und das ist wiederum ein Sohn, ich weiß nicht mehr den Namen, da hofft man auch, dass er dem Herrn nachfolgt. Sie alle dienen dem Herrn, evangelisieren. Und ich wollte das einfach mal so darstellen. Ich habe aber 5 Generationen geschrieben. Machst du mal bitte weiter. Hier, das ist der Bruder Harun, mit dem ich meistens unterwegs bin und auch der Benedikt. Gehört auch zu dieser Familie und da sind wir in einem Dorf. Ich habe hier hingeschrieben, über 100 Jahre alt. Inzwischen habe ich festgestellt, dass es wohl nicht ganz so ist, aber sie wissen meistens nicht ganz genau, wann sie geboren wurden, irgendwann in den 20er oder 30er Jahren oder wann immer das gewesen ist. Muss man nachsehen. Aber diese Frau, die hat mich schwer beeindruckt. Das ist so wie eine Clan-Chefin. Wir sind da ins Haus gekommen, in den Hof, Und sie hat dort auf einer Chapai gelegen, einer Liege. Das ist übrigens das Bett dann auch für uns, solche Dinge. Sieht's noch einmal. Und diese Frau, die war wohl mit die erste, die überhaupt zum Glauben gekommen ist. Auch in dieser Bewegung von Baxing ausgelöst. Das ist ja hier ein bisschen bekannt. Auch er stammt ja auch aus diesem Gebiet, aus dem Punjab, und zwar aus diesem Teil, Richtung Sialkot. Jedenfalls, sie zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, wenn man sie trifft, sie ist hellwach. Sie ist zwar körperlich recht schwach, aber sie stellt Fragen und sie betet. Und das tut sie schon, seitdem sie zum Glauben gekommen ist. Und deswegen habe ich 5 Generationen geschrieben. Denn auf ihr Gebet hin und auf ihr wachendes Gebet, auch jetzt noch, ich bin überzeugt davon, da ist viel geschehen. Und das wollte ich nicht vermissen, das weiterzugeben. Hier haben wir dann in Rawalpindi, dort sind wir ja hingegangen, diese Gemeinde ist auch in Rawalpindi. Und damals waren 30 da, jetzt waren 35 oder vielleicht auch 40 da gewesen. Es werden jedes Jahr mehr, das ist schön. Und sie sind da ganz fleißig am Mitschreiben. Wir haben gute Gemeinschaft. Man kann auch viel von ihnen lernen. Sie machen ihre eigenen Andachten. Nur ich komme da leider nicht mit. Der Benedikt, der kann dann zuhören, wenn sie Urdu sprechen. Aber meistens sprechen sie Punjabi. Das ist die lebendigere Sprache. Wir besuchen dann auch manchmal die Gemeinden, wo sie herkommen, aber das ist natürlich nur in der näheren Umgebung bis jetzt von Rawalpindi, die von dort kommen. Bitte weiter. Das ist Benedikt auf der Kanzel und gewöhnlich, man sitzt auf einem Kissen oder auf dem Teppich. Das ist eine ganz normale Haltung, stundenlang, stellt euch vor, hier den ganzen Tag so zu sitzen. Er wird übersetzt, also dann sprechen wir Englisch und es findet sich immer ein Übersetzer, der das dann tut, weiter. Das ist die Pause, Gemeinschaft untereinander. Da legen wir wirklich Wert darauf, weil das ist oft entscheidend, dass die Geschwister einander dann auch ins Gespräch kommen und auch zusammenarbeiten. Zwischen den Gemeinden geschieht. Weiter. Das ist dieses Jahr jetzt nicht so gewesen. Sie haben es jetzt nicht mehr verlangt. Aber vielleicht kommt das wieder. Die Obrigkeit wacht vor dem Gemeindegebäude, weil wir da sind. Die sind dann die ganze Zeit da. Soldaten mit scharf geladener Waffe. Das wurde gestellt von der Regierung. Den Christen, die das verlangen, beziehungsweise die offizielles Gemeindegebäude haben. Das ist nicht für Hausversammlungen. Weiter. Also das sind Moslems, die da uns bewachen. Von Haus aus. Das ist die Gemeinde in Shamsabad. Das ist ein Stadtteil von Rawalpindi. Die Altstadt praktisch. Und da ist eine Gemeinde entstanden. Wie entsteht dort eine Gemeinde? Wie evangelisiert man? Hier Harun, der mich da übersetzt, der macht da wirklich einen genialen Job. Anders kann er nicht sagen. Wisst ihr, er geht in diesem Viertel von Haus zu Haus. Und die Gastfreundschaft in diesen Ländern ist sehr groß. Das heißt, wenn man jetzt in den Hausgang geht, und es ist ein mehrstöckiges Wohnhaus, man geht jetzt den Gang hoch, dann steht die Tür von den Wohnungen offen und man sieht die Menschen. Fast die ganze Zeit die Tür offen, die essen da, die sehen, wer kommt, die sehen, wer geht, die laden, die sagen gleich, komm rein. Und so geht Harun dorthin, geht hinein, fragt, man unterhält sich, fragt nach Nöten. Viele haben irgendwelche Krankheiten zu beklagen in der Familie. Und dann betet er. Auch Moslems sehen es sehr gerne, wenn für sie gebetet wird. Das ist ein Eingang. Und da gibt es auch manchmal Christen,
sagen, komm wieder. Bring das Wort. Und auch Moslems fragen danach. Und mit der Zeit kommen Leute zum Glauben. Der geht, also teilweise in der Woche ist er dann 3-4 Mal abends unterwegs in dieser Art und Weise. Und so ist die Gemeinde in Schamsabad entstanden, in der Hauptsache. Bitte weiter. Das ist eine der Familien, die zur Gemeinde gehören, Elia. Also sie haben immer sehr biblische Namen. Entweder, weil sie von Haus aus Christen sind, oder wenn es Moslems sind, das ist bei ihm nicht der Fall, dann geben sie sich einen anderen Namen. Mit der Taufe. Weil sie wollen, also sie möchten das nicht, dass da noch Reklame gemacht wird für einen anderen Namen. Weiter bitte. Das ist eine Familie hier, Fasel. Er hat einen neuen Namen, ja. Er war Moslem gewesen. Seine liebe Frau sind alle jetzt gläubig. Er studiert, David. Habe ich sehr gefragt über Jüngerschaft. Wir sind gemeinsam dann, er und mit dem Harun, sind wir dann in die Dörfer gefahren zur Evangelisation. Da sind wir gut ins Gespräch gekommen. Aber der wahre Rückhalt ist sie in der Gemeinde, in der Familie und sind sehr lebendig dabei. Also es ist wirklich schön, sie zu sehen. Er unterrichtet inzwischen auch in einer Tochtergemeinde von Schamsabad. Da kommen wir noch hin. Weiter. Hier, in Basti. Das ist ein Slum. Sieht man ja. Dort ist eine Gemeinde entstanden. Genau auf diese Art. Harun, den wir hier unten sehen, der ist dorthin gegangen. Sind manchmal Geschwister von Schamsabad mitgegangen, junge Geschwister, und sie haben die Menschen besucht in ihren Hütten und haben darüber gesprochen. Da sind einige gläubig geworden, und dann ist es geschehen, dass durch Gaben, aber auch in Eigenleistung, sie haben das selber gebaut, haben sie dort ein festes Gebäude, eine Halle, eine kleine gebaut. Sie sind im Prinzip 4 Wände und ein Dach drüber. Und einen Teppich ausgelegt, und da gibt's noch so 2 kleine Räume, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, wo Material ist. Und dort ist eine Schule entstanden. Weil die sind fast alle Analphabeten, das habe ich noch nicht gesagt. 50% der Bevölkerung Pakistans kann nicht lesen und schreiben. Und von den Frauen können 85% der Bevölkerung nicht lesen und schreiben. Und das Schulsystem ist so, man schickt die Kinder in eine Schule und muss bezahlen. Und wer es sich nicht leisten kann, der wird abgehängt. Ja, bitte. Hier sind sie am Bauen. Sie haben dann auch noch einen kleinen Medizinshop gegenüber gebaut, wo es auch Bücher gibt, wo einer der Brüder immer drinnen sitzt, aber ihr müsst euch vorstellen, also ihr habt wahrscheinlich zu Hause mehr Medizin stehen, wie die haben, ne? In eurer privaten Apotheke, die ihr zu Hause habt. Aber es finden auch Gespräche und Gebete statt. Und das ist eines der Mittel, das ist ganz nüchtern, ja, nicht irgendwie ein Halligalli da, sondern die Menschen kommen und es wird gebetet. Sie bitten darum. Das ist manchmal das einzige Mittel, um eine Krankheit loszuwerden. Um wieder gesund zu werden. Und der Herr erhört Gebet. Sogar Benedikt und ich, wir haben das erfahren. Aber das gehört jetzt nicht daher. Im nächsten Jahr haben wir das dann feststellen können. Das war ganz schön. Ja, da helfen alle ein wenig mit. Und irgendwie wird das gebaut. Weiter. Hier ist dieses Gemeindehaus, das entstanden ist, das sah nach 2 Jahren schon so aus, nicht?
Beckett Memorial Christian School, christliche Schule. Und Beckett, das war eine Missionarin gewesen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Gemeindehaus ist das, aber es ist offiziell Schule. Sogar Politiker sind gekommen. Und jetzt müsst ihr euch eins vorstellen. Das ist mitten im Regierungsviertel dieser Slum. Wie entstehen Slums? Das ist normalerweise Regierungsland, aber auch freies Land, da wird nichts gemacht. Und dann kommen die Menschen. Was für Menschen kommen da hin? Nur Menschen, die nicht mehr zu Hause sein können. Die kriminell geworden sind. Die von ihrer Familie verstoßen worden sind aus irgendeinem Grund. Und so ist da wirklich auch aus dem ganzen Land, und sie geben sich oft neue Namen, aber nicht aus christlichem Grund. Und verschwinden in einem Slum. Und versuchen von dort aus Tagelöhnerarbeit zu bekommen. Irgendwie über die Runden zu kommen. Alkohol ist dort auch gang und gäbe und so weiter. Und wenn dann der Glaube hineinkommt und Menschen zum Glauben kommen, dann fängt das an, sich zu verändern. Und es hat sich schon verändert. Und die Politiker, die kommen und fragen, was da los ist, und unterstützen es, auch von der Muslim League. Nur die Sache ist die, zum Beispiel der Strom, wie kriegt man den Strom hin? Da gibt es ja gar keine, es wird alles illegal irgendwo hergezapft. Ja, es ist ein Gewirr von Drähten, wo man manchmal drunter wegläuft. Und so ist alles in einer rechtlich gesehen unsicheren Lage. Und wenn es denen einfällt, dann kommen sie immer in den Slum platt. Ja, und niemand kann etwas dagegen tun, weil es ist alles illegal. Also was tut man, nicht wahr? Wie lebt man? Aber wenn man es glatt macht, dann gehen sie zum nächsten herrenlosen Land und fangen dort wieder so an. Ja, 1,5 Kilometer ungefähr entfernt ist die Rote Moschee. Vielleicht mal ein Begriff gewesen, wo vor 2 Jahren da ein Aufstand war, oder anderthalb. Hier ist der Schulplan. Der Unterricht, da kommen also Kinder hin und manchmal auch Erwachsene, um zu lernen, wie man die Bibel liest. Und es fängt immer an, hier steht Religion, aber das ist Evangelium. Da wird eine Andacht gehalten und dann kommen die normalen Fächer. Bitte? Ja, das ist die Basti-Gemeinde. Ja, die Seite, wo die Frauen sitzen, sie sitzen meistens etwas getrennt und nur vorne noch Brüder, die dann meistens die Instrumente bedienen. Hier sind wir zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören, zu verkündigen. Weiter. Ja, wir haben eine Kanzel und einen Tisch und das ist mein Übersetzer. Ein sehr feuriger Übersetzer. Macht mir viel Freude mit ihm und seiner Familie. Weiter. Also hier wird meistens pur das Evangelium verkündigt, denn die Hälfte von den Leuten, die da hinkommen, die kommen aus dem Slum, die noch ungläubig sind. Ja. Hier sind wir dann im Gebet. Weiter. Und anschließend gibt es an diesem Sonntag, wurde Reis gekocht. Das ist ja die Hauptnahrung. Das Brot der Pakistanis ist Reis. Das gibt es morgens, mittags, abends unter Umständen. Wird dann unterbrochen oder beigelegt noch Ruti, das Brot, diese Fladen. Und es wird dann an jeden verteilt. Und das ist Liebesmahl. Und wir haben herzliche Gemeinschaft, soweit das möglich ist. Weiter. Hier ist das Medizindepot, habe ich schon gesagt. Da seht ihr ja, was da steht. Wenn Aspirin da ist, ist es gut. Weiter. Das ist Benedikt und sein Sohn Samuel. Der war im letzten Jahr mit dabei. Und sie haben die Belutschenkappe auf, weil sie sind da in Quetta zu Besuch. Und haben auch die Originalkleidung an, außer jetzt der Pullover. Und Benedikt geht dort immer wieder hin, weil in seiner Gemeinde sind Pakistanis zum Glauben gekommen, beziehungsweise die gehören jetzt dazu in der Schweiz und die stammen aus Quetta. Und jetzt wird versucht, dort eine Gemeinde zu gründen, Es gibt einige Gläubige dort, vor allen Dingen in Panjabis. Und Benedikt geht immer wieder hin, um dort zu unterrichten und zu unterstützen. Das ist wirklich ein Gebetsanliegen, dass das dort entsteht. Es gibt schon Gemeinden, aber das ist ein bestimmtes Viertel, wo diese Gemeinde entstehen sollte. Alter. Hier sitzen wir zusammen mit einem Missionar, einem Punjabi, der da mithilft in Quetta. Und da unten, das ist Harun, der Gemeindegründer von Shamsabad und Basti und noch anderen Gemeinden ist, mit dem wir eben zusammenarbeiten. Weiter. Hausgemeinde in Gujranwala, das ist auch eine Millionenstadt, eine von mehreren im Punjab. Und dort ist eine Gemeinde als Hausversammlung entstanden. Das ist eine christliche Familie. Der Vater ist vor 4 Jahren heimgegangen, aber die Mutter und mit ihren Töchtern, sie laden weiter ein und es dienen noch andere Brüder, die dorthin kommen. Und Benedikt war dieses Jahr wieder dort und hat da Verkündigung geleistet. Weiter. Das ist einfach die andere Seite vom Prediger aus gesehen. Samson und Samuel. Samson ist aus Sialkot, dort ist Adidas am Werk. Früher viele Kinderarbeit, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist. Da kommen die ganzen Fußbälle her und Fußballschuhe und so weiter. Meistens von Kindern gemacht, früher jedenfalls. Das ist die einzige Autobahn. Wir fahren jetzt in den Punjab hinein, hunderte von Kilometern, und besuchen christliche Dörfer. Die sind vor 60 Jahren entstanden. Da hat man gesagt, ihr Christen, ihr habt Land, da dürfen nur Christen erstmal siedeln und ihr könnt euch dort ein Dorf bauen. Und so ist das dann entstanden, mehrere christliche Dörfer, um da die Spannungen rauszuhalten. Und ich kann euch eines sagen, wenn man in diese Dörfer kommt und ist vorher durch die anderen gefahren, schon der Gesichtsausdruck, der Ausdruck in den Gesichtern, ein völlig anderer. Da wirklich Finsternis und da Licht, obwohl nicht alle gläubig sind, aber es ist so ein Unterschied zu spüren, auch im Umgang miteinander und im ganzen Blick, das ist schon frappierend, wenn das jetzt auch vielleicht subjektiv klingen mag. Ja, das ist die einzige Autobahn zwischen Islamabad und Lahore. Da habe ich mich dann auch getraut zu fahren. Das ist ja Linksverkehr. Wenn man richtig hinschaut. Und hier fahren wir gerade durch die Salzberge. Weiter. Kushab. Da ist übrigens eines der Atomzentren in der Nähe, wo sie auch militärische Waffen und so weiter herstellen. Das ist so ganz normale Straßenszene halt, wenn man so durch die Stadt fährt. Da könnt ihr ja verstehen, dass ich da nicht fahre, weil wir haben einen völlig anderen Fahrstil. Und die wissen natürlich nicht, dass du das nicht weißt. Weiter. Also dieses Jahr waren wir ja zu 5, wollte ich vielleicht noch erwähnen. Da waren noch 3 junge Brüder dabei, die anscheinend alle 3 sehr gut das aufgenommen haben, denen es sehr gefallen hat, unter anderem auch hier mein Sohn, der da gerade bedient. Also ihr könnt ihn auch fragen später. Hier ist Bazaar, aber das ist von der guten Sorte in Islamabad. So ein Edelbazaar, nicht wahr? Aber es ist immer alles schön ordentlich. Es wird jeden Abend dann abgebaut und am nächsten Morgen wieder aufgebaut. Es gibt alles, aber hat man auch das Geld dafür. Die Lebenshaltungskosten haben sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr für Lebensmittel verdoppelt, aber nicht die Löhne. Und viele können sich noch nicht mal mehr den täglichen Reis leisten. Es gibt wirklich Hungersnot dort. Und die Christen, die sind ja in der Situation, dass sie bestimmte Berufe praktisch nicht ausüben können, bestimmte Stellungen gar nicht erhalten und einfach die Ersten sind, die entlassen werden. Und die zahlen auch viel höhere Mieten wie andere und so weiter. Also Freiheit in Anführungsstrichen, nicht wahr? Weiter. Ja, einfach noch eine andere Seite, die verschiedenen Teesorten. Kommen aber nicht aus Indien, weil das ist ja der Feindstaat. Also kommen sie aus Ceylon bzw. aus Kenia.
Der T, weiter.
T ist überhaupt das Mittel der Kommunikation. Man setzt sich zusammen und trinkt eine Tasse Tee. Auch an der Straße gibt es viele Teeshops, wo man einfach steht. Das gehört dazu. Und ich bin ja froh, Benedikt und ich, wir sind schon seit 30, 40 Jahren Teetrinker. Und ich meine, welche Milch dann drinnen ist, das entscheidet sich immer, was gerade Büffelmilch oder Ziegenmilch oder Kuhmilch. Hier sind wir also unterwegs. Das ist nicht mehr der Highway, das ist schon normale Straße. Und vor uns ist der Zuckerrohrtransport, das ist gerade Zuckerrohrernte. Ja? Eine Familie mit ihren Ziegen sind auch unterwegs. Und auch Kühe da drüben. Ja? Esel ziehen alles. Ja. Eine Raststätte. Eben, da haben wir Tee getrunken und die anderen haben was gegessen. Ich habe mich dann da rausgehalten vom Essen her. Ist einfach, man kann schnell krank werden und dann ist man lahmgelegt. Ja. Hier sind wir schon in der Wüste, aber bewässert. Wie ihr seht, da ist Getreide an der Seite angebaut, in dem Zustand, das dann später alles braun und verbrannt. Jetzt ist es schon sehr heiß dort, also bis zu 45 Grad. Eine trockene Hitze, also das ist selbst für Pakistanis dann sehr schwer, da durch den Tag zu kommen und durch die Nacht. Hier ist eine Bewässerungsanlage, ein Brunnen, wo das hochgepumpt wird. Da drüben Wasserbüffel. In die Felder. Das ist jetzt am Rande eines christlichen Dorfes. Und hier hinten, glaube ich nicht, das. Hier hinten ist der Friedhof. Und dann bin ich, dort ist eine anglikanische Kirche. Das ist die einzige. Es gibt auch noch eine kleine Gruppe, Brüdergemeinde, kann man sagen. Jedenfalls bin ich in der anglikanischen Kirche eingeladen worden. Der Pastor ist gläubig. Und dann habe ich da angefangen, habe gesagt, ich war auf eurem Friedhof gewesen. Dann habe ich ihm gesagt, wer von denen ist in den Himmel gegangen und wer ist nicht in den Himmel gegangen? Die waren geschockt. Denn sie waren ja alle Christen. Und dann habe ich ihnen das erklärt. Es sind einige zum Glauben gekommen. Die haben mich dieses Jahr. Einer davon ist dann extra auf mich zugekommen und hat mich begrüßt, als ich da wieder gewesen bin. Ja, bitte. Aber der Unterschied zu uns ist folgender. Sie sind einfach nicht sozusagen informiert, aber sie möchten es hören. Es ist nicht so hier, wo Christen antichristlich sind und nichts hören wollen. Also das ist ein weißes Feld zur Ernte. Man kann hingehen und findet viel mehr offene Ohren wie hier. Ich habe einmal in diesem Dorf vor fast 1500 waren es mindestens, Menschen gesprochen. Direkt in der anglikanischen Kirche, die ist halt dort. Im nächsten Dorf ist Presbyterianer, im nächsten Dorf ist Heilsarmee, im nächsten Dorf sind Methodisten. Und sie laden alle ein und man kann das Wort verkündigen. Und es gibt übrigens auch Brüdergemeinden, über 100 im Land, die vor allen Dingen eben aus dieser Zeit her auch kommen und jetzt auch durch Leute wie Harun entstehen, die eben von Baxing und seinen Mitarbeitern gegründet worden sind. Wir haben da noch ein paar Alte getroffen in verschiedenen Gemeinden. Hier ist die Pflügen und sie hütet die Schafe. Weiter. Sendet Ströme lebendigen Wassers in die Wüste. Es ist Salz. Es braucht nur Wasser. Ihr versteht. Weiter. Hier, das sind Nomaden. Die ziehen durchs Land. Manchmal sind sie ein paar Wochen da, dann nicht. Wer gibt ihnen das Evangelium? Übrigens, man sagt, dass die sogenannten Zigeuner genau von dort herkommen. Vor hunderten von Jahren sind sie nach Europa, bis nach Europa gewandert. Sind einfach sind Wandervölker, Clans, Familien. Ja? Und das ist ein Kanal hier. Wir müssen Kanäle schaffen. Aber ihr seht hier, diese abgestorbenen Bäume, was ist da passiert, ja? Wir haben das Wasser des Lebens. Wieder? Das ist ein Christendorf, keine Elektrizität, total sauber. Da habe ich sogar einen Moslem getroffen, der extra dort hingegangen ist, um sich zu erholen. Denn seitdem, also ist nicht nur Pakistan, aber in Pakistan, ich weiß, was Heidenlärm ist. Heidenlärm. Das merkt er erst, wenn er wirklich mal in so einem Land sein und kommt wieder zurück und den Unterschied. Der ist dort hingekommen, um sich dort zu erholen. Der hat sich einfach wohl gefühlt. Der war auch unter Verkündigung. Ja? Das ist der Dorfplatz. Einfach in der traditionellen Kleidung. Das ist die kleine Hausversammlung. Hier ein Kreuz hingestellt. Das ist dort ein Bekenntnis, wenn man ein Kreuz hat. Kein Schmuckstück. Ja? Taxifahrer, die Christen sind, die haben es manchmal sogar im Auto hängen. Schon mutig. Weiter. Ja, sie hören sehr aufmerksam zu. Ich weiß immer nicht, wie viele jetzt wirklich schon den Herrn kennen, aber es ist sehr aufschlussreich, dass doch viele dann beten im Anschluss. Weiter. Das haben wir ja heute schon gelesen. Ihr seht, ich bin ja nicht so groß, 1,77 Meter, aber hier weiter. Ja, die Alternative. Was ist das hier? Das ist ein Baum, der von einem Schmarotzer, von einer Schmarotzerpflanze umschlungen wird und abstirbt. Und das können wir sehen. Totes Christentum, falsches Christentum, falsche Lehre, nicht mehr das Evangelium, das droht uns genauso. Und das geschieht genauso hier auch. Das ist die Alternative, wenn wir nicht die Botschaft bringen. Weiter? Ja, habe ich mal für die Kinder reingenommen. Weiter bitte. Presbyterianische Kirche. Da hatten wir auch Verkündigung. Weiter. Eine freie Gemeinde im selben oder im Nebendorf, aber die hängen irgendwie zusammen, diese Dörfer. Ja. Es ist eine große Herzlichkeit. Das ist einer der Ältesten der Gemeinde. Er hat mich da so an den Arm genommen und dann waren wir da zusammen. Und ich fühle mich sehr wohl dort. Weiter. Gastmahl mit den Dorfältesten. Das sind immer solche, nicht nur Pflichtbesucher, das macht auch Freude, dann wirklich mit denen zusammenzusitzen. Es sind auch christliche Älteste mit dabei und sie kommen einfach alle zusammen und dann sind wir Ehrengast. Und es gibt wichtige Gespräche. Ja. Da habe ich einfach nur so an Abraham und Sarah gedacht, wie sie geschaut haben. Und ein junges Paar, die hier gerade ihren Porsche reparieren. Ja, weiter. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist eine ganz normale Küche. Das ist die Küche. Eine Feuerstelle, Töpfe und so weiter. Und dort wird das Essen bereitet, jeden Tag. Und hier, das ist da, wo wir drauf geschlafen haben. Kannst du als Bett bezeichnen. Ne? Aber das ist auch draußen zum Sitzen. Schau bei. Ja? Palmsonntag. Da ziehen sie singend durchs Dorf. Und ich habe ihnen dann die Palmsonntag-Predigt gebracht. Johannes 12. Ja? Das ist der anglikanische Pastor, der ist jetzt abgelöst worden durch einen älteren Pastor, aber beide gläubig, ja. Diesmal war noch der Bischof da, weil das das Jubiläum von dem Dorf war. Und er hat mich dann gebeten, die Kanzel zu übernehmen. Sonst hätte ich das nicht machen können. Und hat sich dann herausgestellt beim Essen, ich denke, dass er hat uns noch zum Essen eingeladen, dass er gläubig ist. Und hat uns so die Tür geöffnet in diese Gemeinden. Sind wir dankbar, auch wenn wir selber nicht sind und sein wollen, ja? Das ist ein Neubau auch von der Gemeinde, deswegen sieht das jetzt so aus. Hier, das ist die Frauenseite und Kinder. Weiter. Die Männer, da musste noch angebaut werden oder so ein Zeltdach aufgestellt werden, weil sie nicht alle mehr reingepasst haben. Sie sind auf dem Teppich und wenn man da hingeht, dann zieht man die Schuhe aus und predigt auch so mit Strümpfen oder barfuß. Das ist am nächsten Dorf. Er heißt Petrus und er hat uns in viele Gemeinden in Dörfer gebracht. Uns immer begleitet, dieser Pastor, der ist schon 22 Jahre Pastor dort. Ja. Wir sind auch in muslimische Dörfer gegangen, vom langsam zum Ende, und da habe ich Leibwache gehabt. Also muslimische Dörfer mit einer christlichen Minderheit, und da sieht man dann das Minarett mit dem Gebetsruf fünfmal am Tag von den Muslims, und wenn die Christen Versammlung haben, dann machen die auch einen Lautsprecher an. Und so habe ich dort verkündigt und das ganze Dorf hat mitgehört. Die sind nämlich sehr wohl interessiert. Die hören zu. Aber warum diese Leibwache? Das ist noch nicht mal so sehr aus religiösen Gründen zuerst. Das gibt es zwar auch deswegen, aber dort ist Entführungsindustrie. Und in dem Gebiet, wo wir da waren, da wurden Chinesen 2 Jahre vorher entführt. Es gibt dort keine Polizei, diese Leute holen sich die Lizenz, bekommen sie, sind ehemalige Armeeangehörige, die dürfen dann offiziell Waffen führen und für Ordnung sorgen. Und diese Chinesen sind entführt worden und erschossen worden, weil das Geld nicht gezahlt wurde. Und für mich hätte es viel gegeben. Und deswegen haben die gesagt, also wenn du kommst, du musst dir keine Sorgen machen. Habe ich wirklich nicht gemacht. Aber war schon interessant hier. Also mit dem legt man sich nicht so schnell an. Weiter. Ja. Wir besuchen unsere Nachbarn im nächsten Dorf. Und er zeigt mir voller Stolz seine Pistole. Ja, ich wag's gar nicht zu sagen, aber da war im Nachbardorf der Pastor. Auf der anderen Seite in diesem Land, vor allen Dingen im Norden, jeder hat eine Waffe. Das ist völlig normal. Ja. Hinten drin auch noch ein paar ganz entschlossen blickende. Sie haben mir gesagt, sie sind bereit für mich, ihr Leben hinzulegen. Ja, aber es ist nie was passiert. Also wir sind von einer Gemeinde zur anderen, von einem Dorf zum anderen gefahren, rein verkündigt, es war immer brechend voll, das ganze Dorf ist, oder das halbe Dorf ist gekommen, ganz verschiedene Denominationen, ich will sie gar nicht aufzählen. Und immer halt die Brüder hier, die Leute mit dabei, ja? In Christus verbunden. Das sind 2 Ochsen im Joch. Ja, jetzt kann man das so sehen, ja? Hans und Benedikt, oder? Oder Europa und Asien, oder Deutschland und Pakistan, oder die Gaben, die uns mitgegeben werden und die dann angewendet werden. Denn wir haben wirklich einiges unterstützen können, auch Gemeindehäuserbau, denn die Muslims vermieten nichts für Gemeindeversammlungen. Wo gehen sie dann hin? Wenn sie kein eigenes Land haben. Und da sind wir froh, wenn wir diese ganz einfachen, funktionalen Gebäude auch mit unterstützen können, weil das ist eigentlich Gemeindeunterstützung. Hier ist das ganz anders. Wir haben zu Hause, ich war bis jetzt nur in Gemeinden, die in Miete sind. Weil das viele Geld ist manchmal besser in der Mission aufgehoben und der Herr kommt bald. Aber muss jeder wissen, jede Gemeinde selbst. Weiter. Das ist Salz, wo in den Salzbergen gebrochen wird und wo hier dann verkauft wird und geholt wird. Wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Wenn wir denn leuchten, wenn wir arbeiten, und da sind auch die Verheißungen drauf. Weiter. Sie haben einen Buchladen eröffnet, aber es geht nicht so sehr um den Buchladen. Hier diese beiden Brüder, die sind schon sozusagen pensioniert oder als Bauern ausgeschieden. Die gehen von Dorf zu Dorf, die fahren mit diesen billigen Bussen mit und besuchen dort, gehen von Haus zu Haus und kommen mit diesen Muslims ins Gespräch. Und zum Beispiel der Bruder, der hat im Moment, das sind mindestens 20 oder 25 Familien, wo er besucht. Er spricht natürlich immer die Männer an. Das geht nur so. Und wenn die damit einverstanden sind, wenn die entritt, dann studieren die heimlich die Bibel. Das ist auch Pakistan. In der muslimischen Welt ist sehr viel los. Es ist sehr großes Interesse bei vielen Menschen. Was steht denn nun wirklich in der Bibel? Wir sind so froh, dass wir einen arabischen Internet, eine evangelistische Seite, die jeden Tag erneuert wird und bearbeitet wird in Israel, über Brüder haben. Von München aus ist das geschehen, das ist jetzt selbstständig. Das sind jeden Tag mindestens 1000 und oft tausende von Klicks aus der ganzen arabischen Welt, wo sich da die Botschaft holen und anschauen übers Internet. Und ich hoffe, und mein Gebet im Moment ist wirklich, dass das auch in Urdu möglich ist. Eine Sprache, die von Hunderten von Millionen von Menschen gesprochen wird. Ja, Sie haben das Projekt von Franz und Benedikt, also das ist nicht, das war nicht unser Ding, die haben das einfach so genannt. Weil wir sie da mit Büchern ausgerüstet haben und das möglich gemacht haben. Und jetzt wird sogar ein regelrechter Buchladen gebaut, wo auch eine Bibliothek dann ist, wo die Leute hingehen und lesen. Und wo sie ihre Bücher beziehen und das sie führen. Und dort wird auch ein Gastraum sein. Bin mal gespannt. Ja, weiter. Hier, das ist von dieser Literatur. Das ist die Frau von ihm und sie waren unsere Gastgeber. Wir haben auf ihrem Bauernhof gewohnt. Ja? Das ist in Islamabad, in der größten katholischen Kirche. Und die haben einen Buchladen. Und in diesem Buchladen hat Harun so manches Buch untergebracht. Auch William McDonalds Bibelkommentar in Urdu hier, in einzelnen Bänden. Warum nicht? Wenn wir es hinbringen können. Ja, weiter. Pakistan. Geistliche und materielle Not. Was geht es uns an? Ich weiß nicht, wie das hier gekommen ist. Es werden manchmal Kinder, wenn sie geboren sind, gleich so geformt, damit sie dann Geld verdienen. Aber es kann auch ein Unfall gewesen sein oder eine Krankheit. Und so ist Pakistan in einem Zustand. Sie sind auf Hilfe auch angewiesen, aber es ist auch Sünde da und es ist einfach eine Not. Und was geht es uns an? Ja, die Frage gebe ich euch jetzt weiter. Nicht nur im Gebet, vielleicht auch noch anderweitig. Ihr müsst das wissen. Ich habe also die Freimut, das so zu sagen, aber die geistliche Not, das ist die größere. Und ich sage es noch einmal, dieses Land ist weiß zur Ernte, mehr wie Deutschland, mehr wie Frankreich. Und ich habe viel in Europa zu tun. Und ich sehe da wirklich meine Aufgabe, aber ich bin froh, dass ich ein Zehntel von meiner Zeit im Jahr praktisch mit dem verbringe. Wir wollen auch im nächsten Jahr wieder gehen. Es wird wieder im Februar ungefähr sein, Februar, März. um das Evangelium hinzubringen, um den Gemeinden zu helfen, um einfach da zu sein und mitzuwirken. Es gibt Radioarbeit, die wir unterstützen konnten, Literatur, noch manches andere, aber wir müssen jetzt Schluss machen. Ja? Wie bitte? Das ist ein Bettler. Das ist ein Bettler auf einem Wagen, das ist sein Bein, das ist das irgendwie der andere Fuß, der auch hier hochkommt. Das sieht man jetzt nicht so. Und hier, er gibt ihm ein Almosen. Hier. Er hat eine Kappe auf, nicht wahr? Das ist eine ganz normale Straßenszene. Und ich nehme an, das nimmt er zum Fortbewegen, hier, um den Wagen abzustoßen, ne, mit der Hand. Ist ein Bettler. Ja, es ist, sieht so, es ist schon schwer zu erkennen, so was möglich ist. Hier haben wir nochmal die Situation in einem muslimischen Dorf. Da ist eine Gemeinde, da ist noch eine Gemeinde und hier ist die Moschee. Und hier ist Lautsprecher und da ist auch ein Lautsprecher. Also bringt, geht hin. Danke. Ich bin heute etwas müde gewesen. Das liegt an den letzten Tagen. Ich war viel unterwegs und heute nach Mitternacht erst wieder zu Hause gewesen. Aber das Wort des Herrn ist nicht gegeben.